3FM。
Hallo, hier spricht Franz Lambert. Viel Spaß bei der Sendung Herrengedeck mit Andreas Kulig bei Radio 3FM.
Herrengedeck. Fußballkultur mit Musik.
So ist es, und am Mikrofon begrüßt euch Andreas Kulig. Einen schönen guten Abend. Letzte Woche Donnerstag am 24. März 2016 verstarb mit Johann Cruyff einer, der den Fußball sowohl als Spieler wie auch als Trainer geprägt hat, wie vielleicht kein zweiter. Im Oktober vergangenen Jahres wurde bei Cruyff Lungenkrebs diagnostiziert, dessen Folgen er im Alter von 68 Jahren nun also erlag. Als Spieler schrieb Hendrik Johannes Cruyff, wie Johann mit vollständigem Namen hieß, Geschichte. Vor allem bei Ajax Amsterdam und beim FC Barcelona. 1947 in Amsterdam geboren, begann Cruyff seine Karriere auch dort, bei Ajax. 1973 wechselte er zum FC Barcelona und 1979 in die nordamerikanische Fußballliga NASL. Dort spielte er für die LA Aztecs und die Washington Diplomats. 1981 folgte dann ein kurzer Abstecher zu UD Levante, ehe Cruyff von 81 bis 83 noch einmal das rot-weiße Ajax-Trikot trug. Seine Karriere beendete er 1984 bei Feyenoord Rotterdam. Cruyff wurde neunmal niederländischer Meister, achtmal mit Ajax und einmal mit Feyenoord im letzten Jahr seiner Karriere. Den holländischen Pokal konnte er sechsmal gewinnen, von 71 bis 73 gewann er mit Ajax dreimal in Folge den Europapokal der Landesmeister, außerdem den europäischen Supercup, dazu noch den Weltpokal. Und mit dem FC Barcelona wurde er jeweils einmal spanischer Meister und Pokalsieger. Für die Nationalmannschaft bestritt Cruyff 48 Spiele, in denen ihm 33 Tore gelangen. Anders als im Verein blieb ihm ein großer Titel mit der Elftal verwehrt. 1974 führte er Oranje als Kapitän in das WM-Finale gegen Deutschland, das mit 1:2 verloren ging. 1976 scheiterte Holland im Halbfinale der EM am späteren Sieger Tschechoslowakei. Bei der nächsten Niederlage in einem WM-Finale 1978 gegen Argentinien lief Cruyff bereits nicht mehr für die Nationalelf auf. Dreimal war Johann Cruyff Europas Fußballer des Jahres. Die größte Ehrung in dieser Kategorie wurde ihm aber zuteil, als er zu Europas Fußballer des vergangenen Jahrhunderts gewählt wurde. Als Trainer knüpfte Cruyff an diese Erfolge an, mit Ajax zweimal niederländischer Pokalsieger und Europapokalsieger der Pokalsieger und dann die Triumphe mit dem FC Barcelona, wo sie ihn seit seiner Zeit als Spieler El Salvador, also den Erlöser, rufen und wohin er 1988 als Trainer zurückkehrte. Viermal in Folge wurde Barca von 1991 bis 94 spanischer Meister. 1989 bereits konnten die Katalanen den Europapokal der Pokalsieger gewinnen und 1992 folgte erstmals der Gewinn des Europapokals der Landesmeister. Als Cruyffs größtes Verdienst darf aber wohl die Modernisierung und Umstrukturierung von Barcas Jugendakademie La Masia gelten. Cruyff stattete den Verein mit einer Fußballphilosophie aus, von welcher der Club bis heute profitiert und welche regelmäßig hochtalentierte Nachwuchsspieler in den Profibereich spült. Cruyff blieb Katalonien auch nach seiner Demission bei Barca 1996 verbunden und erhalten. Von 2009 bis 2013 trainierte er die katalanische Nationalelf. 1969 unternahm Johann Cruyff übrigens einen Ausflug in die Welt der singenden Fußballer und nahm eine Single auf. Mit Oi 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 erreichte er Platz 21 der niederländischen Hitparade. Ja, und genau diesen Titel, den hören wir uns jetzt mal an. Danach The Start, The Fantastic Journey of the Underground Man. Johann Cruyffs Oi Oi Oi. Unter eben dieser Überschrift schrieb Bernd Mühlender am 25.03. in der Taz. Johann Cruyff war einst Spieler des Jahrhunderts und als Trainer Erfinder des Barca-Stils. Am Donnerstag ist er mit 68 Jahren gestorben. In Holland haben sie jahrzehntelang immer aufgehorcht. Bei jedem mittelwichtigen Spiel, ob Champions League etwa mit dem PSV oder ein Match der Elftal, hatte Johann Cruyff nachher immer etwas zu sagen. Gern auch mal per Videoschaltung ins Stadion übertragen. Die Menschen hingen an seinen Lippen. König Johann spricht. Andere verdrehten die Augen. Der muss auch zu allem seinen Mustard dazugeben. Insofern war Cruyff eine Art Franz Beckenbauer der Niederlande. Der eine sagte Jomai, der andere uitstekend, das heißt herausragend, grandios. Sein Lieblingswort. Kaiser und König, die Nachbarmonarchen. Gesungen haben auch beide, der eine von den untrennbaren Freunden, der andere mit Tenorstimme, 1969. Oi, oi, oi. Der sehr dünne Spieler Cruyff war der schnelle, technisch brillante Angreifer. Unter seiner Regie spielte Ajax und bald auch die Elftal Football Total, den bedingungslosen Angriffsfußball. Als Aktiver sammelte er Titel wie andere Briefmarken. 5 Europapokale, 10 Meisterschaften mit Ajax und Barcelona, zum Karriereende mit 37 nochmal mit Feyenoord, immer mit der Rückennummer 14. In 48 Länderspielen schoss er 33 Tore. 1999 wurde er zu Europas Fußballer des Jahrhunderts gewählt. Er war das Spiel, so die französische Zeitung L'Équipe. 1973 war Cruyff von Ajax zum FC Barcelona gewechselt. Real kam nicht in Frage, sagte dieser dünne Holländer mit den frisurfreien Zottelhaaren frech, weil er nicht zum Lieblingsclub von Diktator Franco gehören wollte. Im Februar 1974 gab er seinem erstgeborenen Sohn den Namen des katalanischen Schutzpatrons Jordi. 14 Tage später zertrümmerte sein Team auf dem Weg zum Titel Real in Madrid mit Günter Netzer 5:0. Cruyff hatte den Status eines Heiligen erreicht. El Salvador, Erlöser, nannten ihn die Barca-Fans jetzt. Und Deutschland war eifersüchtig. Kaum hatten wir mit Netzer und Breitner die ersten scheinbaren Rebellen auf den Platz, kamen die Nachbarn mit diesem Cruyff und zeigten uns, was wirklich cool ist. Zur Strafe schrieb ihn das Moffen-Establishment eingedeutscht fortan Cruyff mit Y statt Cruyff mit U, I, J und Doppel F. From here to with the passions of the heart. 1975, da wurde Hennes Weisweiler sein Trainer. Zwei sture Alpha-Tiere prallten aufeinander. Cruyff gewann den Machtkampf. Weisweiler musste gehen, aber die großen Erfolge, die kamen nicht wieder. Hollands Nationalelf war bis Anfang der 70er Jahre international zweitklassig. Oranje-Kapitän Cruyff brachte das Team auf die Weltkarte. Eine seiner größten Szenen gelang ihm ausgerechnet im WM-Finale in München 1974 gegen Deutschland. Ein Spiel, das gleichzeitig zu seiner schlimmsten Niederlage wurde. Ein Antritt wie vom Katapult. Wachhund Bertie Vogts war mit wenigen Schritten abgeschüttelt. Franz Beckenbauer guckte mit tatenloser Eleganz zu und Uli Hoeneß grätschte Cruyff nieder. Elfmeter nach 58 Sekunden. Johan Neeskens verwandelte frech, aber die besseren Holländer verloren noch 1:2. Den Pokal reckte Beckenbauer in die Höhe. Johann war der bessere Spieler, Vierle franzte der Bayer später mal, aber ich bin Weltmeister. Oi, oi, oi. Nach titelreichen Trainerjahren bei Ajax wurde Cruyff 1988 Coach in Barcelona. Er modernisierte Barcas Jugendakademie La Masia, entwickelte ein neues Team mit Nachwuchskickern wie etwa Pep Guardiola und gilt bis heute als Erfinder des Barca-Stils. 1989 Europapokal der Pokalsieger. 1991 bis 94 viermal in Folge Meister. 1992 erstmals Europapokal der Landesmeister. Cruyff war immer Exzentriker, ein Rechthaber. Als Spieler verweigerte er in Barcelona bisweilen tagelang das Training. Als Trainer galt er als besserwisserische Autorität. Es gibt viele Menschen, die können feststellen, dass eine Mannschaft schlecht spielt. Schon weniger, die wissen warum, und nur Einzelne, die Wege kennen, wie das zu ändern ist. Klar, er war einer davon. Auch sein Traineramt in Camp Nou endete im Streit. Um seinen Zigarettenkonsum ranken sich Legenden. Als Jugendlicher sollen es täglich 80 gewesen sein, selbstgedrehte. Auch als Profi rauchte er munter weiter, Pausenfluppe inklusive. Mit 44 hatte er einen schweren Herzinfarkt, Bypass, Schluss mit Paffen. Dann engagierte sich Jay-Z Superstar in Anti-Raucher-Kampagnen. Insofern ist es zynisch, dass Hendrik Johannes Cruyff am Donnerstag in Barcelona an Lungenkrebs gestorben ist. Gewinnen ist immer logisch, verlieren nie. Eigentlich hatte sich dieser Cruyff-Satz auf Fußball bezogen. König Johann wurde 68.
Ich glaube nichts, ich glaube an dich, glaubst du an mich, ich glaub ich auch. Ich frage dich, doch frage ich nicht, fragst du dich auch? Ich bin dabei, du bist dabei, wir sind dabei, uns zu verlieren. Ich bin dabei, bist du dabei, sind wir dabei, uns zu verlieren.
We feel nothing, so we search for nothing, so we achieve nothing, love. Lucky strikes remind me of my friends out on the west coast. Camel lights remind me of my ex-girlfriend at Christmas time. And mobile reds remind me of giving up in Berlin. But B&H remind me of not giving up, but giving in.
Hefner und ihre Hymn for Cigarettes. Wie blicken eigentlich die Niederlande auf den Tod ihres Idols? Der niederländische Historiker Dirk-Jan van Baar schrieb zu dieser Frage in einem Gastbeitrag diese Woche im Tagesspiegel: Die Lehre nach dem Tod des Fußballidols. Johan Cruyff machte uns Spaß, Holländer zu sein. Der Tod von Johan Cruyff hinterlässt eine große Lücke in den Niederlanden. Die Deutschen, immer wieder die Deutschen, Die sind immer wieder als Sieger vom Platz gegangen. Den Holländern bereitete das lange Frust, wobei man sich auch gerne gegenüber den Deutschen profilierte. Denn die beiden Länder sind einander schon nah und der Fußballplatz war der geeignete Platz, sich zu unterscheiden. Das mag kindisch scheinen und ist es wohl, aber hatte auch mit einer Art Kriegsbewältigung zu tun. Denn die Babyboomer, zu denen Johann Cruyff mit dem Jahrgang 1947 gehörte, glaubten Widerstandskämpfer zu sein. Nicht im Krieg, sondern im Alltag, der freier und abenteuerlicher sein sollte als das Leben der Eltern. Dabei schmerzt die Niederlage im WM-Finale 1974 in den Niederlanden immer noch. Die Holländer glauben, sie seien damals in München die bessere Mannschaft gewesen. Jeder, der das Spiel an diesem 7. Juli gesehen hat, weiß, dass die Deutschen an diesem Tag die abgeklärtere Elf waren. Aber hier geht's nicht um Fakten, sondern um den Mythos. Es war der unnachahmliche Philosoph Cruyff, der selbst gesagt hat, dass es für den Ruhm und Ruf des holländischen Fußballs besser war, dass dieses Finale 1974 verloren wurde. Cruyff stand für eine neue Lebensart. Obwohl er in seinem Privatleben eher ein klassischer Familienvater war und kleinbürgerlich wirkte, sein eigener Vater war gestorben, als Johann 14 Jahre alt war. Mit seiner Jugend und langen Haaren passte er aber genau ins Bild des rebellischen Amsterdam der 60er und 70er Jahre. Cruyff war bestimmt nicht der einzige Star. Es gab mehrere Spieler, die gut waren, die aber nicht seine Persönlichkeit hatten. Mit ihrem revolutionären und überheblichen Spielstil, die englische Presse sprach vom Total Football, verkörperten die siegreichen Fußballspieler einen Nationalstolz bei einem Volk, das sich als tolerant und weltoffen verstand. Wir waren die Kleinen, aber unsere Taten waren großartig und besonders. Cruyff wurde oft mit Rembrandt verglichen, als ob er ein Künstler war. So trug der Fußball und vor allem der himmlische Cruyff auch zur Emanzipation der Massen und Demokratisierung der Gesellschaft bei. Es machte Spaß, Holländer zu sein. Jeder Ausländer kannte Cruyff, also uns, und die ganze Welt schien Sympathie für uns fliegende Holländer zu haben. Immer, wenn man angab, aus Holland zu kommen, empfing uns ein Lächeln und Worte wie Cruyff, Ajax oder später, vor allem in Italien, Gullit und Van Basten oder San Marco. Ich muss gestehen, dass ich das irgendwie selbstverständlich fand, was auch auf eine gewisse Arroganz hindeutet, denn so sympathisch sind wir Holländer nun auch wieder nicht. Als wir auf der Verliererstraße waren, besonders gegen deutsche Mannschaften, haben manche Akteure die Disziplin verloren und sich unsportlich verhalten. Auch Johann Cruyff, der immer mit dem Schiedsrichter ins Gefecht ging und keine Autorität akzeptierte. Ironischerweise war Cruyff als Person kein Beispiel für Freiheit und Demokratie, sondern ein Diktator. Obwohl er ein sozialer Mensch war und mit seinen Stiftungen viel für arme, junge Leute und Behinderte auf dem Sportplatz getan hat, war er eine absolute Führungspersönlichkeit. Wer ihm nicht zustimmte, konnte gehen und wurde von seinen Bewunderern verpönt. Der Fußball war ja auch Krieg, wie sein Trainer und General Rinus Michels mal gesagt hatte. Sie werden doch aber verstehen, dass der Fußball wichtiger ist als nur die wichtigste Nebensache der Welt. Der Torschrei von 1954 klingt immer noch nach, als die Deutschen zum ersten Mal in der Nachkriegsgeschichte wieder stolz sein konnten. Sie holen sich mittlerweile die Siege auf dem Sportplatz, nicht auf dem Schlachtfeld, wo es fast nur Verlierer gibt. Für ein kleines, stolzes Volk wie die Niederländer war das immer schon unmöglich. Für Holländer geht es nicht nur um Siege auf dem Sportplatz, denn jedes Land hätte seine Erfolge. Auch die Dänen und die Griechen sind mal Europameister gewesen. Vor allem geht es um die Art und Weise, wie man gewinnt. Das soll mutig geschehen, mit totaler Überzahl im Angriff. Das feige Konterspiel war immer den Deutschen zugedacht. Die totale Offensive, als ob es überhaupt keinen Gegner gab, das war die Spielart und Philosophie Johan Cruyffs. Diese holländische Spielart ist eigentlich schon tot, denn bei der letzten Weltmeisterschaft in Südafrika und dann später in Brasilien war Oranje erfolgreich mit deutschem Konterspiel, während die Deutschen ihre Spiele mit schönem Angriffsfußball gewannen und sogar Weltmeister wurden. Die Deutschen haben jetzt ihr neues Sommermärchen. Genießen Sie es, denn es währt nicht für die Ewigkeit. Holland, Holland, alles ist vorbei, sangen die deutschen Schlachtenbummler, als Oranje sich 2002 nicht für die WM qualifizierte, so wie auch die nächste EM in Frankreich ohne die Niederlande stattfinden wird. Das wird ein Sommerloch. Aber die größte Lehre hinterlässt der Tod von Johan Cruyff, denn ohne Johan ist Holland ein normales Land wie jedes andere. Das passt uns Holländern ganz und gar nicht.
Ist es normal, nur weil alles tun? Ist es normal, nur weil alles tun? Yeah. Ist es normal, nur weil alles tun? Ist es normal, nur weil alles tun? Was? Ist es normal, nur weil alles tun? 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 Ist es normal, nur weil alles tun?
Ja, normal mögen sich die Holländer jetzt ja vielleicht fühlen. Normal, zumindest aus fußballerischer Sicht, war Johan Cruyff. Aber nicht. Und dem Kollegen Bernd Mühlender, dem sei noch gesagt, dank des Hörers Henning, dem ich hier an dieser Stelle herzlich danke, kann ich ihm mitteilen, dass Johan Cruyff nicht immer die Nummer 14 trug. Ich habe gerade den Bildbeweis bekommen, dass er durchaus beim FC Barcelona mit der Nummer 9 unterwegs war. Wer es nicht glaubt, der kann sich selbst überzeugen. Zum Abschluss noch ein Text, der am 24. März in der Zeit erschien. Er trägt die schöne Überschrift: Möge sein Fußball für immer leben. Als Spieler tanzte er mit Ball und Gegner, als Trainer und Denker revolutionierte er das Spiel. Johan Cruyff hat den Fußball schöner gemacht und er wird das noch lange tun. Von Oliver Fritsch. Am Tisch sitzen Pep Guardiola, Arsène Wenger, Guus Hiddink, Arrigo Sacchi und Xavi. Sie sind die Jünger, sie lauschen ihrem Oberhaupt Johan Cruyff. Gemalt ist die Szene im Stil der alten holländischen Meister wie Vermeer. Sie illustriert nur leicht ironisch den letzten Text, der zu Cruyffs Lebzeiten erschien. Das englische Digitalmagazin Bleacher Report hat ihn vor wenigen Wochen verfasst. Wobei, Text kann man eigentlich nicht sagen. Es ist eine Verbeugung, eine Eloge, eine Heiligsprechung. Der Titel: Cruyffs Kirche. Kunst, Religion. Geht es um Johan Cruyff, werden seine Verehrer pathetisch. Er war der Fußballer der 70er Jahre. Mit Ajax Amsterdam und dem FC Barcelona gewann er alles im Oranje-Dress. Der hinreißende Nationalelf Hollands war König Johan, der beste Spieler der Weltmeisterschaft 1974. Später war er als Trainer und Denker noch erfolgreicher. Er prägt den Fußball seit Jahrzehnten bis heute und auch den der Zukunft. Sein Einfluss ist gar nicht zu überschätzen. Cruyff ist der Erschaffer des Modernen, der Kirchenvater des schönen Fußballs. Die Eleganz des heringdünnen, kettenrauchenden Spielers Cruyff ist ikonisch. Immer verfolgt von den härtesten Abwehrrecken, meist mehreren, vollzog er liquide Bewegungen. Im schnellen Lauf konnte er die Nummer 14 berühmt machen, sich totstellen und blitzschnell in eine andere Richtung schwenken. Ja, da ist sie doch wieder, die 14. Nicht selten fielen die Gegner um, blickten und traten ins Leere. Cruyff war längst woanders, als sie ihn vermuteten. Bei seinen winkligen Pässen und Schüssen verbrachte er geometrische Wunder. Sein berühmtester Trick, er täuschte die Flanke an und legte den Ball hinter seinem Standbein am Gegner vorbei. Ein holländischer Choreograf beschrieb ihn als den größeren Tänzer, als Rudi Nureyev. Und hier ist der König tanzt mit wunderbaren Zeiten. Cruyffs erhabener Fußball war kein Selbstzweck. Er war die Synthese aus Ästhetik und Effektivität. Mit seinen Dribblings und Pässen oft mit dem Außenriss riss er Abwehrreihen auseinander, schoss Tore und bereitete Tore vor. Cruyff verhinderte den Siegeszug des zynischen Ergebnisfußballs, auch wenn Holland das Finale 1974 gegen Deutschland verlor. Oranje war das beste Team des Turniers, wollte die Deutschen im Finale nach früher Führung aber vorführen. Cruyffs größte Niederlage, dem auch ein gewisses Selbst- und Sendebewusstsein nicht fremd war. Schon der Spieler Cruyff war ein Trainer. Football total hieß das Credo des holländischen Nationaltrainers Rinus Michels. Die ganze Mannschaft inklusive Tormann sollte beim Angriff mitmachen. Ohne Cruyff hätte er es nicht umsetzen können. Ohne Cruyff habe ich kein Team, sagte Michels. Das Genie Cruyff war der Beleg dafür, dass Individuum und System im Fußball Hand in Hand gehen können. Aber auch, dass das Individuum wichtiger ist. Nach seiner aktiven Karriere wurde Cruyff Trainer in Amsterdam und Barcelona, wo sie ihn bis heute als Erlöser feiern. Noch wichtiger war, dass er seine Idee vom Fußball in viele Köpfe pflanzte. 11 Jungs spielen gemeinsam Fußball mit der Betonung auf Spielen. Kein anderer hat das so radikal und schön verstanden und vermittelt wie Cruyff. Rennt nicht so viel, war seine Lehre. Fußball gewinnt man mit dem Kopf. Er hat in Amsterdam und Barcelona Nachwuchsschulen gegründet, die bis heute Talente ausspucken. Er wirkte als Experte, Missionar und Philosoph. Sein Schüler Arrigo Sacchi machte Ende der 80er den AC Mailand zum besten Team der Welt und aus einer italienischen Mannschaft ein Offensivwunder. Arsène Wenger öffnete in London eine Zweigstelle von Barcelona und ohne Cruyff wäre Spanien wohl nicht Weltmeister und zweimal Europameister geworden. Am radikalsten setzt sein Eleve Pep Guardiola das Spiel mit dem Ball um, erst in Barcelona, seit 3 Jahren in München, ausgerechnet an dem Heimatort des größten Gegenspielers des Fußballers Cruyff, dem nicht weniger eleganten Franz Beckenbauer. Guardiola sagt, Cruyff baute die Kirche, wir müssen sie erhalten. Wenn es einen Fußballgott gibt, schenkt er den Fans des schönen Spiels zur Ehrung des Größten der Fußballgeschichte dieses Jahr das Champions-League-Finale Barca gegen Bayern. Johann Cruyff, der am Donnerstag 68-jährig in Barcelona an Lungenkrebs starb, mag begraben werden. Sein Fußball lebe für immer. So sieht's aus und das soll es für heute gewesen sein im Herrengedeck Fußballkultur mit Musik live aus dem Büchsenstadel auf der 102,6. Fürs Zuhören bedankt sich bei euch Andreas Kullig. Wenn ihr die Zeit nicht ohne Fußballkultur verbringen könnt, dann hört doch die vergangenen Ausgaben unter www.freefm.com/herrengedeck nach oder schaut mal bei herrengedeck.blogspot.de oder bei Facebook vorbei. Wir hören uns wieder in 14 Tagen. Ich freue mich auf euch. Macht's gut, guten Start in die neue Woche morgen und ade.
Weißt du, was ich manchmal denke? Es müsste immer Musik da sein. Bei allem, was du machst. Und wenn es so richtig scheiße ist, dann ist wenigstens noch die Musik da. Und an der Stelle, wo es am allerschönsten ist, da müsste die Platte springen und du hörst immer nur diesen einen Moment. Yeah.
Kerngedeck.
Das Größte, was es gibt in Deutschland mit Andreas Kulig.
Andreas Kulig.
Mit Andreas Kulig.
Kerngedeck auf Radio Free FM.